in diesen Tagen, in diesen Monaten, auch an dieses Jahr 1914 gedacht, als der Erste Weltkrieg begann. Und junge Menschen hatten nicht dieses Glück und diese Freiheit, wie wir es heute genießen, uns zu treffen bei schönem Wetter. Es geht uns so dermaßen gut. Ich habe in den Lebenserinnerungen von dem berühmten Schriftsteller Karl Zuckmayer gelesen, wie er zurückschaut, wie er damals 20-jähriger Leutnant im Ersten Weltkrieg gewesen ist, zurückschaut auf das Jahr 1917. Da war der Krieg schon 3 Jahre gelaufen und er lebte noch immer. Und er beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, wie er, der 20-Jährige, plötzlich inmitten der Katastrophe und der Sinnlosigkeit des Krieges aufwacht. Aus der Verblödung, aus der Leblosigkeit des Lebens. Und er sagt, ich hatte plötzlich eine riesen Lebenslust mitten im Tod. Und zu dieser Lebenslust gehörte, dass ich lesen wollte. Ich wollte Erkenntnisgewinn haben. Und er bestellte sich Bücher von zu Hause, Bücher, die er las, verschlang, zu sich nahm, Bücher, die bei einem Stellungswechsel oder bei einem Angriff meistens wieder verloren gingen. Aber ganz seltsam, wie viel er sich von dieser Lektüre damals inmitten des Todes, so fokussiert war er wohl und so hungrig auf Leben, sein ganzes Leben lang merken konnte. Und er beschreibt, wie er sich Watte in die Ohren stopfte, den Skat nicht mehr länger mitreschen wollte, das dumme Geschwätz seiner Freunde nicht mehr länger mit anhören wollte und las und zu den Büchern griff. Kunstgeschichte, Volkswirtschaft, Geschichte, die großen Romane, Strindberg, Swift, Dickens, Tolstoi, Dostojewski, Theologie, Augustin, die Mystiker, Hutten, Erasmus, Luther, philosophische Bücher, Werke der Weltreligionen, all das. Und jetzt Zitat Karl Zuckmayer aus seinem Lebensrückblick und schließlich: Die allmächtige Bibel war mir Trost in der furchtbaren Verfinsterung um mich her, in der immerwährenden Bedrohung des Lebens. Das habe ich mir gemerkt. Das ist uralt, dieser Lebensrückblick. Aber das ist sowas von aktuell. Du kannst es, ich kann es auf meine Lebenssituation übertragen. Die allmächtige Bibel, ein Trost in der Verfinsterung um uns her, in der immerwährenden Bedrohung des Lebens. Der Karl Zuckmayer, vielleicht war er nicht ein Christ, wie du sagen würdest, dass ein Christ sein müsste, aber er hat erkannt, die allmächtige Bibel, die ist einzigartig. Da muss eigentlich keiner ein Seminar drüber halten. Wer zu diesem Buch greift, dem erschließt sich das sofort. Das ist, hier lese ich Worte, die ich sonst nirgendwo lesen kann. Das erschließt sich von selber. Du brauchst keinen Lehrer in Eidlingen, der dir das mühevoll, schwitzend, unter großer Anstrengung, gegen die Mittagsruhegewohnheit erklären soll. Die einzigartige Bibel, allmächtig, inspiriert, irdisch, himmlisch, persönlich. Inspiriert, was heißt das eigentlich? Es kommt von Gott her, dieses Wort, diese Bibel kommt von Gott her. Da kann man sich jetzt lang drüber streiten. Wir treiben aber heute Nachmittag nicht Theologie bis ins Detail, da haben wir nicht die Kraft und auch nicht die Zeit dazu. Ich will mit euch nachschauen, wie Jesus selber mit der Bibel umgegangen ist. Ja, Jesus, Moment, er ist doch selber Teil der Bibel, ja. Aber zu seiner Zeit gab es sozusagen auch schon die Bibel, nämlich das Alte Testament. Und wenn du guckst, wie Jesus mit der Heiligen Schrift, unserem heutigen Alten Testament, umgegangen ist, dann hast du schon den Schlüssel für das Verständnis, was die Bibel ist. Sie ist inspiriert. Sie ist nicht ein Gesprächspartner unter anderen, nicht ein Buch neben vielen Büchern. Sie ist das Buch der Bücher. Sie ist inspiriert. Sie kommt von Gott her. Sie ist Gottes Maßstab. Ich muss eigentlich gar nicht mehr viel erklären, wenn ich nur mit euch auf das schaue, wie Jesus mit der Bibel seiner Zeit, unserem heutigen Alten Testament, umgegangen ist. Jesus wusste, wir haben Menschen niedergeschrieben, von Gott ergriffen, Erfahrungen mit Gott. Jesus wusste, wenn du die Schrift liest, hier liest du, hörst du, weißt du ganz genau, das Entscheidende jedenfalls, wer Gott ist und was er will. Jesus nahm die Schrift als Gottes Maßstab ernst. Ein paar Beispiele gefällig. Wenn ihr nachblättern wollt, lest mit. Matthäus 4. Der Teufel begegnet Jesus und provoziert ihn. Hey, Jesus, mach aus diesen Steinen Brot. Jesus sagt, schau in der Bibel, es steht geschrieben, 5. Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Böse nahm ihn mit aufs Tempeldach. Spring runter, die Engel werden dich schon auffangen. Jesus sagte, es steht geschrieben, 5. Mose 6, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Der Böse gab nicht auf. Hey, Jesus, schau auf diesen Berg, in das weite Land. Ich verspreche dir, ich mache dich zum Weltpräsidenten, wenn du deinerseits mich anbetest und niederfällst vor mir. Jesus konterte, es steht geschrieben, 5. Mose 6, du sollst allein Gott anbeten. Matthäus 9, die frommen Pharisäer ärgerten sich tierisch, dass Jesus kaputte Leute nicht mied, sondern ihnen sich zuwendete. Die Kritiker konnten Jesus nicht aus der Ruhe bringen. Er sagte, habt ihr nicht gelesen, was in Hosea steht? Gott hat Gefallen an der Barmherzigkeit, nicht am religiösen Betrieb. Nicht dein schöner Gottesdienst ist, worauf es ankommt. Nicht die toll geschmückte Kirche, sondern dass du im Namen Gottes ein barmherziger Mensch bist. Ich halte mich an die Schrift, sagte Jesus. Matthäus 12, wieder die Sauwut der Pharisäer, diese Kritikaster und Kleingeister, diese Oberlehrer, die beobachteten die Jünger auf Schritt und Tritt und jetzt, da rupften sie die Ähren. Ha, wir haben den Fehler entdeckt, das Ei in der Pfanne, die Eierschale. Das ist doch unmöglich, am Sabbat Ähren zu rupfen. Jesus, habt ihr nicht gelesen in der Schrift, dass sogar David die Schaubrote im Tempel aß, die doch eigentlich nur die Priester essen durften? Habt ihr es nicht gelesen? Habt ihr Hosea nicht gelesen? Gott will Barmherzigkeit. Gott will Fürsorge für den Menschen. Nicht einen hochheiligen und doch letztlich ganz unheiligen Religionsbetrieb. Matthäus 13. Jesus erinnerte an Jesaja und sagte, schaut mal die Leute um euch herum an. An ihnen erfüllt sich, was wir in der Bibel lesen. Sie hören und nehmen es nicht wahr. Sie sehen und sind blind. Ihr Herz schlägt, aber es ist ein Herz aus Stein. Ihr müsst nur in der Bibel lesen und dann seid ihr voll up to date und wisst die Dinge, die heute laufen, einzuschätzen, sagte Jesus. Lest. Jesaja erfüllt sich. Matthäus 19, vielleicht eine ganz aktuelle Fragestellung. Wir sind in großer Verwirrung. Was zählt eigentlich? Die Frage der Lebensformen. Es ist eigentlich ein Seelsorgethema. Aber das will ich doch sagen, dass Jesus darauf auch eine Antwort gibt in Bezug auf die Bibel. Die Bibel war für ihn kein Gesprächspartner unter vielen, sondern Gottes Maßstab. Und er rezitierte einfach Jesus, ja, er hielt sich an die Schrift. Habt ihr nicht gelesen? Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und so segnete er sie. Matthäus 21. Jesus stieß die Geldwechsler und die Opfertierhändler hinaus und rezitierte dabei die Schrift, es steht geschrieben. Habt ihr die Bibel nicht gelesen? Gottes Maßstab, mein Haus soll ein Bethaus sein. In der Diskussion mit den Gesprächspartnern, die sagten, Auferstehung, ha, das gibt's doch nicht, schwätzt doch keinen Schrott. Jesus argumentierte mit der Bibel, habt ihr nicht gelesen? Ihr kennt die Schrift überhaupt nicht. 2. Mose 3, wie stellt Gott sich vor? Wie heißt Gott? Wie heißt Gott? Was steht in 2. Mose 3? Ich bin. Wenn Gott sich vorstellt und sagt, ich bin, schaut in der Schrift 2. Mose 3, dann sagt ihr, es soll keine Auferstehung geben. Er ist der Ich Bin, er ist der Lebendige. Lest doch in der Bibel. Meister, was ist das höchste Gebot? Was ist die höchste Maxime des Lebens? Fragte einer. Jesus sagte, lies. In der Bibel steht's. Die Bibel ist Gottes Maßstab. In der Schrift spricht Gott. Sie ist inspiriert. Das heißt, hier siehst du, was Gott will. Und was ist das? Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und vor allem, hab Gott lieb. Mit den Konfirmanden haben wir einen Rap gemacht. Das ist auch ungefähr so auf den Punkt gebracht vom Alten Testament her, was Gott will. Das ist inspiriert. Du weißt genau, was wichtig ist für dein Leben. Es hat kein Mensch gesagt, sondern Gott selber hat es den Menschen übermittelt. Die 10 Gebote in Rapform. 1. Niemand sonst ist Gott und keins. Und 2. Mach dich von den Bildern frei. Und 3. Halte seinen Namen heilig. Und 4. Sonntags auf eine Kirchentür. Und 5. Ehr die Eltern jetzt und künftig. Und 6. Bringe keinen Mensch zum Ex. Und 7. Halt die Treue großgeschrieben. Und 8. Klau nicht, auch wenn es dich anmacht. Und 9. Lass dein Wort nicht Lüge sein. Und 10. Neidlos bist du doppelt schön. 10 Gebote. Ja, danke. Inspiriert, sagte Jesus, ist die Schrift, die Gebote, die Propheten. Hier liest du, was Gott will. Ja, klar, Menschen haben es niedergeschrieben, aber von Gott ergriffen. Von Gott her haben sie Erfahrungen von Menschen mit Gott niedergeschrieben. Erfahrungen, die andere gemacht hatten oder sie selbst. Sie ist der Maßstab. Jetzt geht es aber noch weiter. Jesus, ihr kennt die Bergpredigt, wo Jesus auftrat und sagte, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Wie geht's weiter? Ich aber sage euch. Und jetzt, das dauerte zu lang, wenn ich das alles wiederholen würde. Ich schone euch und mich selber auch. Jesus rezitiert die ganzen alten Gebote, an die wir uns jetzt auch schon erinnert haben, und sagte bei vielem noch dazu, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, das ist Gottes Maßstab, der bleibt so. Ich löse Gesetze und Propheten überhaupt nicht auf. Aber dazu lege ich jetzt, ich aber sage euch. Ihr habt zu den Alten, Beispiel, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht schwören. Nein, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören. Ich aber sage euch, du sollst überhaupt nicht schwören. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, du sollst Gleiches nicht mit Gleichem vergelten. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, liebe deine Nächsten. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Jesus legt noch einen drauf. Jesus setzt etwas dazu. Und wir merken, das Alte Testament ist nur der erste Teil. Jetzt kommt das Zweite noch hinzu, nämlich was Jesus dazu legt, was er selbst als das lebendige Wort Gottes noch von Gott her zu sagen hat, als der treue Zeuge. In Hebräer 1 lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfach geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen geredet durch seinen Sohn. Jetzt kommt noch was dazu. Die Bibel besteht nicht nur aus dem Alten Testament, sondern aus dem, was uns in Erinnerung gebracht ist, überliefert ist, durch die Apostel, die alles zusammengefasst haben, was über Jesus wichtig ist, was er getan hat, was er gesagt hat, seine Zitate, sein Leben und Wirken. Und all das ist die Bibel. Und jetzt können wir doch nicht hergehen und sagen, wir sind mehr als Jesus. Sondern Jesus müsste eigentlich unser Maßstab sein, für wie wir mit der Bibel umgehen. Wenn Jesus gesagt hat, die Bibel ist Gottes Maßstab, und in allen Gesprächen und Diskussionen mit seinen Gegnern, mit interessierten Gesprächspartnern, immer wieder sich bezogen hat auf die Bibel, weil er gesagt hat, hier spricht Gott, sie ist inspiriert, dann können wir doch nicht hergehen und sagen, wir machen es anders. Müssen wir doch erst recht in der Nachfolge des Jesus bei der Frage, what would Jesus do, antworten, wenn er sich auf seine Bibel damals bezogen hat, auf die Schrift des Alten Testaments, dann werden wir uns im Gespräch, auch im Gespräch mit Andersdenkenden, für unser eigenes Leben, wenn wir nach dem Maßstab fragen und was gilt, einfach nach der Bibel richten. Wenn Jesus gesagt hat, sie ist inspiriert, können wir doch uns nicht über Jesus erheben und sagen, nein, nein, es ist Menschenwort. Einfach, what would Jesus do? Sie ist inspiriert, hier spricht Gott. Wollen wir die Bibel, Alten und Neuen Testaments, als Gottes Maßstab für unser Leben begreifen? Die allmächtige Bibel, einzigartig, das Buch der Bücher, inspiriert, Gottes Maßstab, sie kommt von Gott her, irdisch. Könnt ihr noch? Können wir auch? Wir geben uns Mühe. 2 Uhr sind wir fertig. Noch 20 Minuten durchhalten. 20 Minuten ist eine klassische württembergische Sonntagmorgenpredigt. Steht ihr durch? Viele von euch waren Konfirmanden. Ihr seid trainiert darin. Aber das müssen wir noch hören. Wenn hier das Stichwort irdisch im Blick auf die Bibel genannt ist, inwiefern ist die Bibel irdisch? Und jetzt erwartet ihr vielleicht von mir, dass ich euch aufzähle, ja, sie ist irdisch, da gibt es Widersprüche und da ist das eine oder das andere drin, was den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht standhält, ist nicht mein Thema heute. Ich käme vom Hundertste ins Tausendste. Das ist kann heute Nachmittag in diesem Rahmen nicht das Thema sein. Ich will mich beschränken. Ja, irdisch ist die Bibel auch insofern, als sie ein Buch ist, das man in die Hand nehmen kann, Drucker schwarz auf weiß geschrieben, von Menschen überliefert und aufs Papier gebracht. Das ist irdisch, das ist handgreiflich, das ist natürlich, aus natürlichen Stoffen. Aber mir geht es beim Wort irdisch um was ganz anderes, eigentlich um das, was wichtig für uns ist. Ich finde die Bibel irdisch, weil sie von Menschen erzählt, die ganz irdisch waren. Es ist kein Katalog von tugendhaften Menschen. Dann würde ich sofort die Bibel weglegen. Wenn da nur die Rede wäre von solchen, die ganz spitze waren und sündlos, hochheilige Menschen. Und das Grandiose an der Bibel, was sie so allmächtig macht, und das ist das Irdische an ihr, finde ich, dass sie von Menschen erzählt, die echt ganz irdische Menschen waren. Menschen aus Fleisch und Blut, die sich versuchen ließen, die Riesenfehler machten, die schmerzhaft hinfielen, vielfach und ganz viele. Ein paar Beispiele. Adam reißt die Frucht an sich. Adam heißt Mann aus Erde. Reißt die Frucht an sich und beißt hinein. Kain, der nicht fertig wird mit dem Glück seines Bruders, selber unglücklich ist und einen solchen Hass entwickelt und ihn töten muss. Irdisch ist die Bibel. Der Noah, der große, fromme Noah. Was wird von dem erzählt? Der besäuft sich und stürzt ab in die Horizontale. Abraham, der heilige Abraham, kriegt plötzlich Angst. Ist Gott wirklich da? Wird er meine Frau und mich beschützen, wenn wir zum Pharao kommen? Hatte Schiss, dass seine Frau ausgespannt wird vom Pharao. Wir machen einen Deal, du sagst, du bist meine Schwester. Dann wirst du mir nicht weggenommen. Ich werde nicht getötet. Hagar war arrogant, sie sah auf Sarah hinunter, die noch kein Kind hatte. Jakob verkleidete sich, verstellte sich, betrog, floh. Irdisch ist die Bibel. Auch bei Josef, der uns eine Spur zu hochmütig vorkommt, eine Spur zu ehrgeizig. Und es ist kein Wunder, dass er bald in die Grube fällt und die Brüder sich an ihm rächen. Mose, der Mann der 10 Gebote, war ein Mörder. Glänzende Ausbildung, die kläglich endete und er musste sich in der Wüste verstecken. Miriam meckerte, motzte. Sie war nicht zufrieden. Gerade hatte sie noch das große Loblied auf Gott gesungen und jetzt war sie eifersüchtig auf ihren Bruder. David schlief mit einer verheirateten Frau und ließ ihren Ehemann umbringen. Jeremia zierte sich, wollte nicht, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Jonas sollte ihn nach Osten und haute Richtung Westen ab. Zacharias, der Priester, Mensch, der Pfarrer, ein Vorbild, dem erschien der Engel höchstpersönlich. Und er schenkte, selbst als er den Engel sah und seine Worte hörte, diesen Worten keinen Glauben. Ich kann doch als alter Mann kein Vater mehr werden. Und er wurde stumm. Das ist so schlimm wie ein Bäcker mit Mehlstauballergie oder ein Fußballer mit Sündes-Mosebandriss. Oder ein Landwirt mit Heuschnupfen. So schlimm war es für den Zacharias als Folge seines Unglaubens, stumm zu werden. Simon Petrus hieß Fels, aber er verkroch sich wie Sand. Thomas, der Jünger, hielt die Auferstehung für unmöglich. Zachäus betrog, erstickte sein Gewissen, kümmerte sich nicht um die Reichen, um die Armen. Saul Paul hasste Jesus und die Christen bis aufs Blut. Nur ein paar Beispiele von lauter Menschen in der Bibel, die irdisch waren. Es wird uns eigentlich weniger von ganz großartigen, im Sinne von heiligen, fast unfehlbaren Menschen erzählt, als vielmehr von Menschen, die das waren, was wir so bezeichnen würden. Irdisch, Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen, die sich versuchen ließen, die Riesenfehler machten, die hinfielen, viele, viele Male. Und jetzt kommt das Himmlische der Bibel zum Ausdruck. Es bewahrheitet sich genau an diesen irdischen Menschen. Himmlisch ist die Bibel insofern, als erzählt wird, dass Gott just zu diesen irdischen Menschen gesprochen hat. Der himmlische, höchste, heilige, ewige spricht in die Zeit. Der ewige in die Zeit. der Höchste zu den Erniedrigten, der Heilige zu den Unheiligen und spricht sie an. Und deshalb ist uns die Bibel ganz nah, weil von Irdischen die Rede ist, die himmlisch angesprochen werden, die Gott, gerade weil sie so sind, wie sie sind, würdig hält, sie anzusprechen. Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Abraham, vertrau mir, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Hagar, du verstoßene Frau, ich segne dich, fürchte dich nicht. Jakob, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, ich werde dich segnen. Josef, schau dein Leben an und sieh, wie ich gehandelt habe. Mose, 40 Jahre war er alt, als er sich in der Wüste verstecken musste. 40 Jahre war er in Wüstenhaft. 80 Jahre alt musste er werden, als Gott die Haft endlich beendete und aus dem brennenden Strauch zu ihm sprach, zu dem 80-Jährigen. Ich weiß nicht, ob 80-Jährige unter uns sind. Ich bitte die, die im Blick auf 80-Jährige Urteil gebildet haben, mit 80 kann das Leben nochmal neu anfangen. Bei Mose war es so. Denn dieser irdische Mose, eigentlich der kaputte Mose, der in der Wüste versteckte, weil er ein Mörder gewesen war, zu dem sprach Gott, und das ist himmlisch an der Bibel, dass der Himmlische zu den ganz Irdischen spricht, zu denen, die ganz unten sind. Und Gott sagte, Mose, ich bin der Ich Bin. Und in meinem Namen gehst du nach Ägypten und führst mein Volk in die Freiheit. Ich gebrauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche Menschen wie dich. Für Mose, für Miriam wurde ein Wort der Gnade eingelegt. David, der Ehebrecher, der wurde hart rangenommen vom Propheten Nathan. Du bist der Mann, der gesündigt hat. Aber zugleich, weil David zur Reue bereit war, hörte er aus Nathans Mund, es war ein Gotteswort, es war das Wort des Höchsten an den Erniedrigten. Weil du zur Reue bereit bist, nimmt Gott deine Sünde von dir, du wirst nicht sterben. Jeremia, der sich zu jung fühlte, hörte Gottes Wort, sage nicht, ich bin zu jung, soll's gehen, wohin ich dich sende. So können wir weitermachen mit Jona, mit dem Gott, nachdem er ihn eine Auferstehung hatte erleben lassen, der wurde an Land gespuckt, mit dem Gott weitermachte. Das heißt, ein zweites Mal, er kriegte eine zweite Chance. Ich möchte dieses Projekt mit dir durchziehen. Und wenn du abgehauen bist und wenn du dich nicht als würdig erwiesen haben solltest, ich erachte dich als würdig. Zweite Chance, ein zweites Mal, sagte Gott, geh hin nach Ninive und predige. Und Zacharias bekam seine Sprachgewalt wieder. Und Simon Petrus, der Fels, der sich wie Sand verkrochen hatte, hörte Gott sprechen, indem Jesus sagte, ich hab dich lieb, hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Thomas, der gezweifelt hatte, Jesus bestrafte ihn nicht, sondern sagte, Friede sei mit dir. Ich zeig mich dir und sagt zugleich, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Zachäus, genau zu dem kam Jesus. Genau zu dem kam Jesus und Zachäus änderte sein Leben und Jesus sagte, das ist es, worauf es ankommt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Saul Paul, Gott hätte doch diesen Mann, der Christus gehasst hat und die Christen verwerfen müssen, töten müssen. Nein, Jesus erschien genau diesem Saul Paul, der vom Gaul aufs Maul fiel. Und dann sprach Jesus ihn an, ich bin Jesus, den du verfolgst. Geh nach Damaskus. Dort wird es weitergehen mit dir. Und ein Bruder in Damaskus legte ihm die Hände auf. Bruder, Gott will, dass ich dir die Hände auflege. Sei wieder sehend und sei getauft auf den Namen Gottes. Und da wurde der Mann sehend und er stand auf. Das ist, was die Bibel ist. Himmlisch, nein, sie ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist himmlisch insofern, als das Wort des Himmlischen zum Ausdruck kommt. In vielfacher Weise, als ein Wort, das gesprochen ist zu irdischen Menschen. Der Höchste wendet sich an die Erniedrigten. Der Ewige spricht hinein in die Zeit. Himmlisch ist das Buch, weil Gott spricht. und die, die auf der Erde sind und die ganz irdisch sind und sündhafte Menschen und denken, mit mir kannst du nicht weitergehen, ich passe nicht zu Jesus und zu Gott. Genau, die sind positiv und konstruktiv angesprochen. Haben wir noch Zeit? Jawohl. Der letzte Punkt. Wir haben angefangen bei der allmächtigen Bibel, die einzigartig ist. Karl Zuckmayer. Wir haben davon gesprochen, dass die Bibel inspiriert ist. Einfach, sie kommt von Gott her. Menschen haben niedergeschrieben, was andere oder sie selbst mit Gott erlebt haben, von Gott ergriffen. Hier liest, weißt, hörst du das Entscheidende über wer Gott ist und was Gott tut und was Gott von dir will? Inspiriert. Nimm dir ein Beispiel an Jesus und wie er mit der Schrift umgegangen ist. Er wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, das ist Menschenwort wie jedes andere. Hier spricht Gott. Lass uns ein Beispiel an Jesus nehmen, sie ist inspiriert, sie kommt von Gott her. Sie ist irdisch und himmlisch zugleich, sie spricht von irdischen Menschen und himmlisch insofern, als Gott zu Wort kommt. Persönlich das Letzte. Persönlich ist die Bibel, sie spricht zu dir und es ist eine Überraschung. Lass uns mal nicht vorschnell davon sprechen, dass die Bibel zu uns spricht. Es ist erst einmal eine Information über was andere mit Gott erlebt haben. Du kannst ja nicht im Ernst behaupten, du seist Mose. Du kannst ja nicht im Ernst behaupten, du seist Hagar. Du kannst ja nicht im Ernst behaupten, du seist Simon Petrus. Du wirst doch nicht von dir sagen wollen, du seist Josef. Das sind doch alles einzigartige Gestalten. Und wir nehmen erst einmal, wenn wir die Bibel zur Kenntnis nehmen, sie uns zu Gemüte führen, wahr, dass es eine Reportage ist, ein Bericht, ein Erzählen von was andere, frühere, mit Gott erlebt haben. Aber jetzt kommt das Wunder und auch darin zeigt sich die Bibel als inspiriert, als von Gott herkommen, dass nämlich der Heilige Geist, sobald du die Bibel liest und diese alten Berichte und Erzählungen zu dir nimmst, der Heilige Geist die überlieferten Worte gebraucht und sie zu Gottes Worten an dich macht. Und du sagst und du fühlst und du weißt es ohne Zweifel, das ist ja meine Geschichte. Hier spricht ja Gott zu mir. Könnte es sein, dass der Heilige Geist jetzt diese alten Worte, die gesprochen wurden im alten und neuen Bund zu verschiedenen Leuten, die vor uns gelebt haben, in diesem Moment, jetzt wo ich sie verlese, dass der Heilige Geist diese biblischen Worte zu Gottes Worten an dich macht? Und du siehst nicht mehr Noah und du siehst nicht mehr Petrus, sondern du siehst und hörst und weißt einfach, jetzt bin ich angesprochen. Das ist genau, das macht der Heilige Geist in diesem Moment ein Wort an mich. Ich lese jetzt diese Worte vor und vielleicht ist es ein Wort Gottes an dich. Wo bist du? Wo ist dein Bruder? Warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du bist der Mensch, der gesündigt hat. Tue Buße, kehr um und lass dir dann sagen, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Heute ist dir Heil geschehen, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Fürchte dich nicht. Friede sei mit dir. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Ich bin bei dir. Und nun geh und sage nicht, ich bin zu jung. Nein, du sollst gehen, wohin ich dich sende. Ich bin bei dir und will dich erretten. Das macht die Bibel zu einem persönlichen Buch, das der Heilige Geist, wenn du sie liest, sie so verwendet, gebraucht, dass du weißt und spürst und ohne Zweifel wahrnimmst, ich bin angesprochen. Vor langer Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, war ich Jugendlicher, auch hier bei den Pfingstjugendtreffen. Und ich weiß noch den Moment, und es war entscheidend für mein Leben, als der Heilige Geist Bibelworte von Peter Hane, dem damaligen Sprecher, rezitiert, wie der Heilige Geist diese Bibelworte, die Peter Hane aussprach, gebrauchte, um sie zu Gottes persönlichen Worten an mich zu machen. Eigentlich sind die Worte, die Peter Hane damals rezitiert hat, Worte vom Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Die kenne ich beide nicht, die haben so lange vor mir gelebt. Aber der Heilige Geist hat das Wunder vollbracht damals, dass Peter Hanes Worte, die Bibelworte waren, gebraucht hat, um mich anzusprechen. Und diese Worte gehen so. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das Bekenntnis vor vielen Zeugen. Meine Konfirmation hatte noch nicht lang zurückgelegen. Ich kam da als frisch Konfirmierter hin und dann hörte ich diese Worte und ich spürte es, ich wusste, es sind die Worte an mich. Da waren auch 6000 andere, aber die sah ich nicht. Es ist ein Wort für mich. Heiliger Geist, inspiriert, himmlisch, zu irdischen Menschen sprechen. Persönlich, ich persönlich, Ulrich Schäffbuch, bin gemeint. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Bleib nicht länger im Tod. Ergreif das ewige Leben. Und bekannt hast das Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wenn ich heute Christ bin und auch Pfarrer, dann bestimmt elementar und entscheidend wegen dieses Erlebnis, als der Heilige Geist ein Gotteswort aus der Bibel für mich persönlich gemacht hat. Ich wünsche uns, dass wir Spaß haben an Büchern. Ich habe begonnen mit dem Karl Zuckmayer und seiner Leselust als Leutnant in der totalen Verfinsterung und Verdummung um ihn her, in diesem wahnsinnigen Krieg, wo es nur noch um Tod ging, der die Lust aufs Leben auch darin merkte, dass er lesen wollte und Erkenntnisse gewinnen. Ich wünsche uns miteinander, dass wir auch Lust haben aufs Lesen, an Erkenntnisgewinn. Romane und Bücher über Philosophie und Geschichte und Wirtschaft und Politik soll uns als Christen alles interessieren. Und wir können nicht genug kriegen von Erkenntnisgewinn in dieser Beziehung. Aber dass wir, das ist der Hauptwunsch an dich und mich, immer zuerst nach der Bibel, dem Buch der Bücher greifen. Dieses Buch ist nämlich anders als jedes andere allmächtig und deshalb einzigartig. Es ist inspiriert. Gott spricht irdisch, himmlisch, persönlich. Lass uns dieses Buch je länger, desto mehr lesen. Wir werden merken, Gott spricht und ich bete. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Sprich weiter zu uns. Wir brauchen deine Gegenwart. Amen.